ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Wann ist dir das erste Mal Musik von den Beatles untergekommen?
Da werde ich immer noch rot und schäme mich, weil ich war ein Schüler, ein Jazzmusiker, hatte eine Jazzband in Quakenbrück am Gymnasium und las die Beatles nur immer in den Klatschspalten.
She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loved you.
Die Beatles im Jahr 1963, das ist in dieser Ausgabe von Urban Pop nochmal das Thema. Hi Peter.
Hallo Oke.
Wir haben ja schon zu diesem Thema eine erste Folge Urban Pop aufgenommen, denn das Jahr 1963 war ein entscheidendes Jahr für die Beatles und man kann wohl sagen auch für die gesamte Rock- und Popmusikgeschichte. Denn die Beatles veröffentlichten zwei Alben, zwischendurch noch ein paar Singles und von Monat zu Monat wuchs ihr Erfolg bis hin, wir sprechen gleich noch drüber, bis hin zum Beginn der sogenannten Beatlemania im Herbst 1963. Die erste Folge zu Beatles 63 handelt vor allem von dem Album Please Please Me und der Vorgeschichte, wie kam es überhaupt dazu? Und in dieser Folge steht das Album With the Beatles, also das zweite Album, im Mittelpunkt. Peter und ich setzen aber diese Folge an bei Twist and Shout, einem der bekanntesten Titel des ersten Albums.
Song haben die Beatles ja schon im Star Club gespielt und auch im Cavern Club schon gespielt, aber den haben sie auch ganz lange, eigentlich quasi ihre gesamte Live-Zeit haben sie diesen Song weitergespielt. Also es ist erstaunlich, wie sie sozusagen bei bestimmten Sachen auch dann diesem Repertoire treu geblieben sind. Ganz erstaunlich, die konnten die ja wahrscheinlich im Schlaf, ne?
Ja, natürlich war das so, aber das war aber auch das, man konnte in den Live-Auftritten auch nur mit Bass, Schlagzeug und zwei Gitarren begrenzte Stücke spielen. In der ersten Zeit, in den ersten 3-4 Alben konnten sie die Songs auch live nachspielen. Ich habe sie ja erst 66 gesehen in Essen und da merkte man schon, jetzt merkt man die Beschränkung von 3 Instrumenten und Schlagzeug, weil die schwierigen Songs, die sie dann später aufgenommen haben und komponiert haben, konnten sie live gar nicht aufführen. Und insofern war das Konzert damals auch enttäuschend, wenn man nur die Rock'n'Roll-Kracher hören wollte, okay, oder nur die einfachen Songs, aber das war eigentlich nicht, was man mit den Beatles dann verband. Aber okay, früher war das eigentlich wirklich eine Kopie, die konnten das live alles so spielen. BBC-Aufnahmen beweisen das ja auch, denn sie waren ständig zu Gast bei der BBC, die damals sehr wach war und die Beatles aufgenommen hat, eingeladen hat ins Studio und es gibt eine Doppel-LP, zwei LPs, also es gibt auch eine Gesamtausgabe, Beatles at the Beeb oder BBC und das sind tolle Versionen dieser Songs, live eingespielt oder vielleicht mit einem Overdub nur, also vielleicht mal die Instrumente und dann vielleicht die Stimme extra aufgenommen.
Just call on me and I'll send it along with love from me to you.
sagte auch, es gab dann eine Serie. Ab Mitte 63 hat die BBC eine wöchentliche Serie gestartet, Pop Go the Beatles. Die haben dann sind ins Studio gekommen, einmal die Woche, immer donnerstags, und haben dann erzählt, Witze erzählt, Anekdoten erzählt und Stücke live gespielt.
I'm Ringo and I play the drums.
I'm Paul and I play the bass.
I'm George and I play a guitar.
I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before.
Und das war natürlich der Knaller. Einmal die Woche hattest du deine beliebteste Band des Landes live im Radio. Und ja, das gab's über eine ganze Zeit, ich glaube über ein Jahr gab's Pop Go the Beat.
Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah. Is there a letter in your bag for me? Please, 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 the way
gibt's hunderte Aufnahmen in der Zeit aus dem Rad, wo man denkt, das wären vielleicht 10 gewesen. Nein, es waren ganz, ganz viele. Und ich finde so erstaunlich auch an diesen Aufnahmen, also natürlich sind auch mehrfach einige Songs dabei, From Me to You zum Beispiel, ist mehrfach eingespielt worden oder andere Songs auch, aber es sind auch unglaublich viele verschiedene. Das heißt, das Repertoire insgesamt ist unheimlich groß gewesen, was die Beatles so hatten als Bandbreite.
Auch noch mehr Songs, die nur als B-Seite dann auf die Singles kamen, die gar nicht auf Alben sind. Boys später zum Beispiel oder andere Sachen. Oder This Boy hieß der
This
eine.
Boy, ja.
This Boy, wunderbarer, schöner Lennon-Song mit schönen Harmonien und so.
Bad Boy took my love.
Also es gibt unendlich viele tolle Raritäten. Und zwischendurch sorgten sie auch noch für die zweite Single der Rolling Stones. I Wanna Be Your Man, der Song, den sie für Ringo geschrieben hatten, für das zweite Album, für With the Beatles.
I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can.
I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
Den boten sie denen an. Sie trafen irgendwie Andrew Luck Oldham, irgendwie sahen dem im Auto, komm mal mit. Und dann spielten sie ihm den Song vor und du suchst doch Singles für die Stones. Und dann, die waren ja auch mit den Stones befreundet. Es war gar keine Konkurrenz. Die waren wirklich eng befreundet und gingen auch zusammen aus. Und dann spielten sie den Stones den Song vor und dann dachten die, ja.
I wanna be your lover, baby.
Be
Ich wollte einmal darauf hinweisen, dass wie frisch die ganze Geschichte gewesen ist. Ich habe hier das Cover von Please Please Me in der Hand. Das ist dieses sehr berühmte Bild, was ja auf dem sogenannten roten und blauen Album auch mit den jüngeren und älteren Beatles aufgenommen wurde, wo die Beatles von so einem Balkon runterschauen. Und da sieht man, Ringo Starr hat noch eine tolle.
Ja,
er hat noch gar keinen Pilzkopf.
Das war übrigens das Hauptgebäude der EMI in London. Da fiel ihnen irgendwas anderes viel aus und da brauchten sie ein schnelles Motiv. Es ist ja nicht ein besonders kluges Cover, ne? Ehrlich gesagt. Es stinkt normal eigentlich noch. Das ändert sich bei der zweiten Platte.
Dieses erste Album ist so nicht in Deutschland erschienen. Genau. Ich glaube sogar, dass es erst nach dem zweiten, With the Beatles heißt es ja, nach dem Durchbruch erschienen ist. Und das hat den, ehrlich gesagt, bescheuerten Titel, also von heute aus merkwürdigen Titel, Die Sensation aus England, also so ein Hör-zu-Album ist das. Ach, ja. Und das heißt dann Die zentrale Tanzschaffe.
Oh, mir wird ja ganz komisch.
Das wird einem ganz komisch. Ja. Also so, ne, müsstest du mal übersetzen. Ich kann das gar nicht verstehen, diese Sprache.
Ja,
und dann sind da diese Songs natürlich drauf irgendwie so. Aber so ist das eben.
Also die Deutschen sind wirklich sehr, sehr eigentümlich, weil zum Beispiel hat die deutsche Plattenfirma, die deutsche EMI behauptet, die Beatles könnten in Deutschland nur Erfolg haben, wenn sie auch was mit in Deutsch aufnehmen. Und deswegen mussten die Anfang 64 in Paris, im Studio, deutsche Versionen von Sie liebt dich oder Gib mir deine Hand, aufnehmen, was den Ruhm der Beatles, glaube ich, nicht gesteigert hat. Aber jedenfalls, das glaubte die deutsche Plattenfirma. So weit zu deutschen Filmen.
Es gibt eine sehr, sehr lustige Anekdote. Camillo Felgen hat das übersetzt übrigens, ne, mit Hilfe einer Flasche Whisky nachts irgendwie mit den Beatles zusammen. Und die haben gesagt, wir können dieses Dich, können wir nicht so gut singen, können wir nicht sagen, sie liebt dir? Und er hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist berlinerisch, das geht nicht, sie liebt dir. Deswegen musste es doch sie liebt dich sein.
Oh mein Gott.
Also die ganze Geschichte nimmt immer mehr Fahrt auf und offenbar, wenn man denn überhaupt so gucken kann, ist es so, dass es im Herbst, ich glaube im Oktober, eine nationale Fernsehsendung gibt, ich weiß nicht genau welche, wo man sagen kann, das
Sunday Night at the Palladium war eine nationale Sendung, Familiensendung Nummer 1. Und da traten die Beatles auf und es war der Durchbruch im nationalen Fernsehen. Ich glaube, die Einschaltquote war 14, 15 Millionen. Das ganze Land hat das geschaut. Und danach massenweise Fans, denn mittlerweile hatten sie ja schon, She Loves You war ja auch schon ein Hit gewesen. Also die hatten schon 3 Nummer 1 Hits gehabt. Die waren schon national bekannt. Aber jetzt war das auch, dass die Erwachsenen und die Eltern merken, ey, was ist das denn? Haben diesen ganzen Trubel, diesen Rummel bekamen sie mit in dieser Fernsehshow und in den Reaktionen der Zeitungen am Tag danach schrieb der Daily Mirror große Schlagzeuge Beatlemania. Daher kam das Wort. Da haben sie es kreiert nach dieser extrem erfolgreichen Fernsehshow, wo es also Jagdszenen über den Leicester Square gab, also rund um Soho, überall gesperrte Straßen. Die Beatles mussten dann zu ihren Autos fliehen, weil die weiter weggeparkt waren und mussten dann irgendwie durch die Fans rennen und das waren unglaublich. Es gab natürlich tolle Bilder. Ich meine, man könnte auch meinen, eventuell hat es Brian Epstein auch geplant. Aber es war einfach klug. Und dann kam noch einen Monat, 4 Wochen später die Royal Variety Performance, die einmal im Jahr gemacht wird, wo Unterhaltungskünstler dann für das Königshaus spielen. Das war im Prince of Wales Theater in der Nähe des Piccadilly Circus. Und da war Queen Mother dabei und Prinzessin Margaret und sie traten auf und John Lennon sagte natürlich den berühmten Spruch, den er sich vorher überlegt hatte. Ich muss doch irgendwas sagen, ich kann da noch nicht einfach auftreten. Und er wollte eigentlich sagen, also ihr auf den billigen Plätzen da oben, ihr könnt mit den Händen klatschen, ihr anderen da vorne könnt mit eurem Schmuck rasseln. Und er hatte eigentlich geplant zu sagen, you can rattle your fucking jewelry. Dann haben sie ihn überredet, lass bitte dieses F-Wort sein, sag es nicht. Und er hat es auch nicht gesagt. Er hat dann nur gesagt, ihr könnt dann mit rasseln mit eurer, mit
und,
eurem
und Juwelen, ja,
und Juwelen mit eurem Schmuck. Und
aber es ist immer noch, es gibt ja auch Aufnahmen davon. Es ist immer noch sehr witzig.
Es ist extrem witzig und alle lachten natürlich. In England ist als Land der Comedy und die Beatles waren ja auch sehr auch beeinflusst von der britischen Comedy, die ja damals en vogue war mit Morecambe and Wise und diesen ganzen schon Goon, die Goon Show, Spike Milligan. Das waren alles Comedy-Einflüsse, die auch später immer stärker in die Beatles-Platten mit einflossen. In die textlichen John Lennon-Nonsense-Songs zum Beispiel. Das spielt eine große Rolle.
Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something.
Show.
Ja, der hatte das produziert, ja. Der hat da seine Vergangenheit. Und die Beatles mochten das immer sehr gerne. Das war für sie sehr witzig. Die hatten auch immer diesen trockenen, diesen lustigen Humor. Und ja, das war das, womit sie auch die Presse auch immer wieder überraschten auf Pressekonferenzen. Immer unheimlich schlagfertige Sachen, die später mal auch in Amerika nach hinten losgingen, aber oft auch extrem lustig waren. Und sowas ist auch, während die Stones eben auf düster, rippelig, dunkel programmiert waren hier die Stones, die Beatles eher so diese lustige, witzige, freche Band. Und ja.
Aber sie sahen natürlich auch aus, gerade durch diese Anzüge und diese gleiche Frisur, hatten sie natürlich auch etwas, was, sagen wir mal, das wirkte eben nicht rebellisch. Die Frisur musstest du mal einschätzen, wie das jetzt wirkte. Aber davon abgesehen, das wirkte fast brav, würde ich sagen.
Ja, aber hübsch. Es wirkte ein bisschen so wie Kunststudenten. Oft auch so schwarze Rollkragenpullis oder so ganz. Das war das, was Astrid Kirchherr, die ja Kunststudentin war, Fotografie studierte, eben ihn kreiert hat. Und das fanden die toll. Und die hatten so, Lennon war ja auch Art Student auf einem Art College und die waren ja noch keine dummen Jungs. Und Paul McCartney und George waren auf dem besten Gymnasium Liverpools, dem Liverpool Institute. Also clevere Jungs waren das und obwohl sie eben aus der Unterschicht kamen, aber die nicht richtig die reine Working Class war, das muss man auch mal dazu betonen. Also auch Lennon hatte in seinem Haushalt, er wohnte bei der Tante Mimi, hatte die ganzen Shakespeare-Bände im Regal und so. Also es war nicht die reine Unterschicht. Sondern aber eben aus einer bürgerlichen unteren Mittelschicht kamen die, auch McCartney. Und Mutter Krankenschwester und Vater eben ehemaliger Kriegsveteran. It won't be long,
dieser plötzliche Erfolg ist ja etwas, was einen auch echt schnell überfordern kann. Wie man an sehr vielen Beispielen, sonst in der Musikgeschichte, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, erleben kann. Amy Winehouse oder eben andere Künstlerinnen und Künstler. Die Beatles haben immer gesagt, wir haben es leichter gehabt als Elvis, weil wir zu viert waren.
Das kann sein. Die waren immer zusammen als Einheit und konnten sich also auch immer wieder, waren nicht einsam in dunklen Hotelzimmern. Wenn, dann hatten sie zu tun, waren sehr fleißig, schrieben dann auch. Hatten natürlich auch ihre Methoden, haben sicherlich auch gut getrunken und haben, das war ja schon in Hamburg Sitte, Amphetamine genommen, also Preludin, um irgendwie wach zu bleiben, das mal in Hamburg irgendwie dann und irgendwelche blauen Pillen zu nehmen, um wach zu bleiben. Das haben sie dann auch in England so weitergetrieben, aber das war nicht so exzessiv und so, dass es zu Abstürzen kam. Also das ist eine Periode, die damals noch überhaupt noch nicht eine Rolle spielte. Also Marihuana lernten sie erst über Bob Dylan kennen 1964 und andere Drogen erst noch viel später. Also insofern, das hatte alles noch seinen relativ einfachen Charakter.
Das zweite Album With the Beatles heißt es. Das ist sehr, also wir reden natürlich gleich über die Musik, aber ich habe es hier nämlich in der Hand. Das Cover ist schon sehr ungewöhnlich. Die vier Köpfe der Beatles, offenbar auch mit einem schwarzen Rollkragenpullover, sie wirken also maskenhaft in, naja, was heißt maskenhaft? Das sehen wir so im Halbschatten.
Im Halbschatten. Und schwarz-weiß und sehr, sehr so künstlerisch fotografiert. Und eindeutig haben die Beatles damals gesagt, wir wollen es eigentlich so, wie Astrid uns fotografiert hat in Hamburg, diese berühmten Bilder. Und dann wurde der Fotograf Robert Freeman, ein sehr bekannter Fotograf, Kunstfotograf in England, engagiert. Und er fand das super, die Idee, und machte das so. Nur die Plattenfirma, die war unglaublich genervt, weil sie sagte, die lächeln ja gar nicht, und wollte das Cover ablehnen. Dann hat sich George Martin aber durchgesetzt als Chef von Parlophone und gesagt, Amy, Leute, nee, wir machen das so, die Band will das. Und das hat die Band auch gleich auf so ein anderes Level gehoben. Irgendwie ein ernsthafteres Level, fand ich.
Also das ist ja, was Astrid Kircher immer sagt. Sie sagt ja, ich habe die auch auf diesen ersten Fotos, also auf dem Dachboden, aber auch auf dem Heiligen Geistfeld, diese berühmten Fotos, wo sie auch noch diese tollen haben. Ich habe sie nicht lächeln lassen. Ich wollte sie, weil ich habe die Ernsthaftigkeit gesehen. Ich habe gesehen, wie intelligent die sind, was für eine ernste Ausstrahlung die haben und was für eine Tiefe die auch mitbringen. Ja. Das ist ja irre, dass sich das quasi so überträgt auf dieses Album.
Ja, das finde ich wirklich also ganz, ganz deutlich. Und dieses Album ist natürlich, also für ein zweites Album, außergewöhnlich. Ich meine, die hatten natürlich wenig Zeit. Du musst mal bedenken, wirklich, die waren nur auf Tour. Die hatten drei große nationale Tourneen mit Helen Shapiro, mit Tommy Rowe und Chris Montez, amerikanische Stars, und Roy Orbison.
Ja.
Und da war es dann so, da waren die Beatles mittlerweile so bekannt, dass sie mit Roy geredet haben, der dann gemerkt hat, ey, wenn ich jetzt als Letzter auftrete und die Beatles vor mir, das geht nicht gut. Deswegen ist er freiwillig nach vorne gerückt.
Aber während der Tour ist es
geswitcht worden. Da hat er gesagt, nee, ist schon besser, ich tritt erst auf, und sie verstanden sich sehr gut mit ihm. Und Lennon hat ja, es war ja ein Idol von ihm, Roy Orbison, der hatte den Song Please Please Me ja angelehnt an Roy Orbison geschrieben, an eine Orbison-Melodie, was man jetzt von diesem endgültigen Ergebnis gar nicht erkennt. Aber der Song war ursprünglich eine langsame Ballade, Please Please Me, und deswegen klang es wie Orbison. Nun, als Rock'n'Roll-Song, der er später wurde, ist das nicht mehr erkennbar. Jedenfalls, also Orbison war auch eine dieser großen Tourneen, und wie gesagt, dazwischen schrieben sie Songs, Namen auf. She Loves You erschien, also einer der großen legendären Beatles-Songs, ne? Dan und Owling auch. Da ist sehr interessant, welche Rolle George Martin spielt. Denn die Beatles schrieben diese Songs, aber am Arrangement arbeitete George Martin auch oft mit. Und er sagte, ich bin Spezialist für Anfänge, Schlüsse und für Soli in der Mitte. Und bei She Loves You, da fangen die ja mit dem Refrain an. Das ist total ungewöhnlich und das ist sehr clever. She loves you, und dann machen sie, dann hören sie auf einem Sext oder erweiterten Akkord auf, harmonisch mit den Stimmen, und dann geht der Song erst los mit der Strophe. Das ist George Martins Idee. She loves you, yeah.
Think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad.
Insofern sehr, sehr clever. Eigentlich was man heutzutage in Spotify- und TikTok-Zeiten macht. Den Refrain am Anfang, damit die Leute gleich dabei bleiben. Nach einer Kürze. Es war sehr, sehr clever gedacht.
Aber ich finde, das ist gerade bei diesem Song auch so exemplarisch. Bei anderen Songs gibt es das auch, aber hier ist es, es kann man gar nicht besser machen. Mhm. Die Energie, also der Schub der Beatles, quasi, der kommt mit diesem Song sofort rüber. Ja. Was sie, also da ist alles drin. Da ist der Harmoniegesang, das ist originell, es ist auch schnell, also es hat auch Tempo und es hat diese unfassbare Energie. Ja. Das ist irre.
Und das war so. Mittlerweile hatte Paul McCartney auch eine Freundin.
Jane Asher.
Jane Asher, kennengelernt in einer Fernsehshow, die war 17 und zog zu ihr ein in die Familien, ins Haus in Marylebone. Und die Mutter von Jane Asher war Musikprofessorin, der Vater irgendwie auch ein Künstler und ein sehr intellektuelles, akademisches Haus, aber mit großen Einflüssen aus moderner Kunst und moderner Musik. Und Paul fand das toll. Der war so wach, so eifrig, was kennenzulernen, und lernte über Theater und all diese Dinge. Und das hat ihn sehr, sehr beeinflusst. Zum Beispiel diese Einflüsse dann auch von Stockhausen und diesen ganzen späteren Einflüssen, die kamen. Und er wohnte dort und er zog da gleich schnell ein. Und John besuchte ihn, und dann im Keller hatten sie ein Piano, da konnten sie arbeiten. Und dann gingen die in den Keller. Peter Asher ist ja ein Bruder von Jane, Peter and Gordon, für die hat Paul auch einen der ersten Hits geschrieben. Und die gingen in den Keller und schrieben dann Songs. Und She Loves You wurde noch irgendwo im Hotel geschrieben, aber die nächsten Songs, zum Beispiel I Wanna Hold Your Hand, der Klassiker, der wurde dann im Keller bei Jane Asher im Haus geschrieben. Und davor nahmen sie natürlich oder gleichzeitig dieses zweite Album With the Beatles auf. Und das fängt gleich mit einem Lennon-Song an, It Won't Be Long. Denn She Loves You ist da nicht drauf. Also all diese Hits, das ist ja das Prinzip. Singles bleiben extra, gehen nicht auf die Alben. Aber die anderen Songs waren fantastisch.
Also man erwartet den aber irgendwie dazu. Man denkt, der muss hier irgendwo sein, aber der ist nicht drauf.
Ist nicht drauf. Aber es geht dann gleich toll los. Also Lennon, It Won't Be Long. Aber großer Song, All My Lovin'. Einer der besten Paul McCartney-Songs, sagt Lennon.
Ja, aber das finde ich ja, das Tolle ist ja bei All My Lovin', ist ja diese Gitarre.
Ja.
Dieser ungewöhnliche, so ein Triolenrhythmus.
Aber ganz
so
ehrlich, das hört man ganz deutlich erst auf diesen neuen remasterten oder besonders auf dem remixten Version.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving.
Das ist früher in diesem gesamten Muschelsound, der früher bei den Platten herrschte, auch untergegangen. Das ist eine Triole, eine 16. Triole, abenteuerlich schnell gespielt, von John Lennon gespielt. Ein Wahnsinn ist das, wirklich, wie man das spielt. Und er hat es so durchgehalten. Also das heißt, sie waren richtig, richtig gute Musiker. Und ja, dann ein wunderbar harmonischer Song, All My Lovin', typische Paul McCartney-Melodie, würde man sagen. Hier kann man das schon erkennen. Dann ein Song, Don't Bother Me, der erste, den George Harrison geschrieben hat.
Same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me.
Sehr düster, sehr, sehr moody, ein bisschen folkloristisch. Er lag wohl anscheinend krank im Bett. Irgendwo und in Bournemouth, glaube ich, und musste die, hat diesen Song geschrieben. Also lasst mich in Ruhe. Ich habe Fieber. Ich bin krank. Und so von davon handelt er. Und dann ein paar Coverversionen, die natürlich dabei waren. Hier Mr. Postman ist ein Tamla Motown-Hit.
Aber auch das ist ja verbietelt sozusagen. Ja. Ne? Es wirkt sofort.
Oder dann eben ein anderer Harrison-Song, den Harrison singen durfte. Rollover Beethoven. Chuck Berry-Klassiker.
Das konnten die auch im Schlaf nehmen.
Ja, Chuck Berry war natürlich ein Rieseneinfluss. Auch Scotty Moore, der Elvis-Gitarrist oder Carl Perkins. Diese Leute, die sind schon wichtig auch für den Gitarrenstil im Rock'n'Roll für die Beatles. Dann noch weitere Songs, Hold Me Tight oder auch eine schöne Coverversion ist You Really Got a Hold on Me von Smokey Robinson and the Miracles. Eine wunderschöne Version, sehr ruhig.
I don't like you, but I love you.
Reife aus von einer Band, ey, die war gerade nicht mal 23 und das ist schon sehr erstaunlich gewesen. Oder dann noch weitere Songs.
Also da ist jetzt zum Beispiel I Wanna Be Your Man drauf, ja, ne? Das ist ja dann die Fassung, die Ringo singt.
Ja, die singt Ringo.
Und am Ende des Albums finde ich ja auch unheimlich stark und kraftvoll ist ja Money, das war glaube ich auch ein Song, den die immer wieder live aufgespielt haben.
Ja, ne? Money haben sie auch schon in Hamburg gespielt und so weiter. Gehabt zu vielen berühmten Leuten wie Little Richard, mit denen sind sie im Star Club aufgetreten. Also sie hatten eine große Verbindung auch zu solchen Leuten. Und Money ist ein Song von Barrett Strong aus der Tamla Motown-Familie. Und wenn man das Original anhört, dann ist das okay, ein guter Soul-Song.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need fun.
Aber in dieser Version ist das rotzig, rau, wild. Und wie John Lennon das singt, ist wirklich einzigartig.
Your lovin' give me a thrill, but your lovin' don't pay my bills. Now give me money, that's what I want.
Also Also es geht ja da um Geld, ne? Ich will Geld von dir, Baby, aber es geht auch um Geld allgemein. Ich will raus aus meiner Misere, ich will nach oben, ich brauche Geld. Und weil Geld bringt Freiheit. Und das sagt dieser Song aus in der Version, die Lennon da singt. So auch nach dem Motto, wir haben es jetzt fast geschafft. Wir sind raus aus Liverpool, raus aus der bisschen ärmerer Vergangenheit. Und er singt dann zum Beispiel am Schluss, I wanna be free, schreit er dann da rein. Als ob Geld glücklich und frei macht, aber vielleicht tut's das ja auch. Für manche Leute damals war das so. Und das ist jedenfalls extrem beeindruckend. Also die Version von Money ist ein absoluter Hammer. Und da muss ich nochmal sagen, wenn ihr diese Sachen hört, dann hört bitte die Version, die remasterten Version aus dem Jahr 2009. Ehrlich gesagt nicht die alten Platten oder nicht die ersten CDs, die in den 80er, 90er Jahren herrschten. Die klingen einfach nicht richtig. Man hört den Druck, die Power, Bass-Schlagzeug hört man gar nicht richtig. Und insofern immer der Rat, diese neuen Versionen zu hören.
Wann ist dir das erste Mal Musik von den Beatles untergekommen?
Da werde ich immer noch rot und schäme mich. Weil ich war ein Schüler, ein Jazzmusiker, hatte eine Jazzband in Quakenbrück am Gymnasium und las die Beatles nur immer in den Klatschspalten, sah das. Radio, es gab ja diese Musik nicht im Radio. Ich kannte die Musik gar nicht. Also, ich sah die Klatschspalten, sagte, ja, großer Trubel um diese vier Pilzköpfe in Deutschland, hieß das ja so. Ja, genau. Allein dieses Wort. So, und jedenfalls, ja, und bis ein Schmidt-Schüler von mir gesagt hat, nun hör doch endlich mal die Beatles an. Und ich war, nö, das ist ja nix. So, Jazzmusiker, ne? Und erst als ich 16 war, Weihnachten 64, gab der mir eine Platte. I Feel Fine war das damals schon. Ich habe das dann gehört, dachte, fuck, dann, das ist ja super. Das ist ja toll. Und dann habe ich nachträglich die anderen Sachen alle gehört. Also ich bin wirklich blind gewesen, habe das gar nicht mitbekommen und habe dann den Film A Hard Day's Night, der ja praktisch schon eine tolle Einführung in die Beatles ist. Da kommen auch die älteren Hits vor und da kommen auch die neueren Hits von der A Hard Day's Night, von der Soundtrack-Platte. Und das war eine super Einführung in die Welt der Beatles. Und von dann ging's los. Also, aber ich musste alles nachholen. Und als ich dann nach Hamburg kam, 66, da waren die Beatles ja lange weg. Da traf ich nur Leute, die hier dann gesehen hatten. Also, ich habe da wirklich gesündigt. Insofern. Ja.
Alles ja. Nachzuvollziehen, aber es ist eben auch so, diese Musik gab es nicht im Radio.
Nee.
Die Platten haben sich trotzdem auch in Deutschland ja gut verkauft, ja. Überall haben sie sich gut verkauft. Mhm. Und auch, und das ist ja dann das Besondere, da nimmt ja quasi die Geschichte schon Anlauf, im letzten Drittel oder Viertel des Jahres 1963, über das wir heute ja reden, auf die USA hin. Also es gibt ja die Anekdote, dass sie dann, also es gibt übrigens Interviews und auch bei den BBC-Aufnahmen immer Interviews, wo es dann immer darum auch geht, wie lange geht das hier noch mit den, mit den Beatles, so wie lange kann man das hier weiter, wie lange soll das sein irgendwie. Und ich habe ein Interview jetzt auch in Vorbereitung für meine Beatles-Podcast-Geschichte da über die Zeit in Hamburg, ich glaube aus dem November 63, so ein Backstage-Interview, wo man immer im Hintergrund hört, we want Paul, aus dem Theater. Ja. Die Leute drehen echt durch.
Ja, und man dachte aber immer noch, auch die englischen Medien erstmal, auch das ist so eine Eintagsfliege. So mal ein, zwei Hits, aber es wurden ja immer mehr. Es wurden ja immer mehr Hits, große Hits. Und es gab ja auch schon anfangs, als die erste Platte rauskam, die Versuche, es in Amerika zu veröffentlichen. Was schon schwierig war. Es gab keinen englischen Künstler, der in Amerika erfolgreich war. Cliff Richard? No. Nichts. Und bei der Royal Variety,
ja.
Auffällig war, da war ja ein Programm von internationalen Künstlern am Start. Marlene Dietrich war zu Gast und George hat sich blendend mit ihr verstanden, Paul auch. Und sie schwärmten also von dieser großartigen Frau und die fand die Beatles richtig süß. Das ist also auch eine Geschichte.
Ich hab ein Foto gesehen, habe gesagt, wo sind die sich wohl begegnet? Jetzt ja, weiß ich's, ja. Also vielen Dank.
So, und es gab ja auch schon die Versuche, die Platten in Amerika zu veröffentlichen. Nur die amerikanische Filiale der EMI, Capital, sagte, nee, das wird bei uns nichts. Das ist zu schlecht. Das ist schlecht produziert. Die Songs sind doch nichts. Also es saßen wirklich Leute da am Werke, die wirklich im Nachhinein keine Ahnung hatten. She's got the devil. Dann wurde die Veröffentlichung der Beatles-Platte der ersten auf ein Seitenlabel VJ geschoben. Ein ganz kleines Label, verkaufte glaube ich 7000 Stück. Hatte überhaupt keine nationale Verbreitung. Und es gab immer wieder den Versuch, auch von Brian Epstein, diese nun endlich zu überzeugen oder auch von George Martin, die Capitol-Leute in Amerika zu überzeugen. Aber nur nach drei riesigen Nummer-1-Hits, nach zwei Erfolgsalben, wurden die langsam unruhig und dann machten die Beatles Folgendes. Epstein sagte, ihr müsst einen speziellen Song für Amerika schreiben. Und die setzten sich nun in den Keller von Jane Asher und schrieben I Want to Hold Your Hand. Und dieser Song ist ja auch so kompakt, da ist alles drin. Da sind keine langen Refrains, keine langen Strophen, sondern es geht so, oh yeah, kurze Wortsegmente von beiden Stimmen gesungen, mal abwechselnd, mal zusammen, Lennon als Hauptstimme und dann tolle Harmonien und dann geht's ganz hoch, I wanna hold your hand, bis ganz oben und das mit einem unglaublichen Druck gespielt, toll arrangiert, also wirklich ein perfekter Popsong.
And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love.
Und der auch noch besser produziert war, das muss man schon sagen, denn die EMI in den Abbey Road Studios hatte eine Vier-Track-Maschine gekauft. Eine Vierspurmaschine, wo man einfach mehr Stimmen zusammenmischen konnte und die einzelnen Spuren besser klangen. Also das war neu, das gab es in Amerika schon, aber in Europa eben, in England noch nicht. Und das war der erste Song, der so aufgenommen wurde. Er klingt auch eindeutig besser. Und dann sagte die Capitol in Amerika, ja, nee, wir veröffentlichen den. Und er kam in England raus, Ende November 63 wurde der große Nummer 1 Weihnachtshit der Beatles. Und in Amerika kam er Ende Dezember raus und dann ging es los und es machte nicht mehr Halt. Also auch Leute wie Bruce Springsteen haben den Song gehört. Er schreibt das in seiner Bio, er hätte das irgendwie im Auto gehört oder irgendwo hätte angehalten, hätte gesagt, das gibt's jetzt nicht, sowas habe ich noch nie gehört. Hat seine Freundin angerufen, du musst dir das anhören. Selbst Bob Dylan hat das irgendwo in einem Club gehört, diese Nummer, und dachte, boah, das ist ja toll. Ich meine, man hätte es von Dylan gar nicht so gedacht, aber der sagte aber dann, ey, was singen die denn da? Die sind ja abgefahren. Im Original singen die Beatles I can't hide, I can't hide. Ich kann meine Liebe nicht verstecken. Und Dylan hat verstanden, I get high, I get high. Und dachte, wow, die sind ja gut drauf. Das legendäre Missverständnis. Und jedenfalls, der Erfolg war nicht mehr aufzuhalten. Es bekam ein DJ in die Hand, diese Single schon vor der Veröffentlichung, spielte das, die ganze Stadt brodelte. Als die Beatles dann, und das hatten sie sich gesagt, wir gehen erst nach Amerika, wenn wir eine Nummer 1 haben. Und da waren sie in Paris bei einem langen Gastspiel im Olympia. Und in Paris erfuhren sie, wir sind Nummer 1 in den amerikanischen Cashboard-Charts und Billboard-Charts. Und dann fahren wir nach Amerika.
You know you made me cry. I see no use in wondering why I cried for you. And now you've changed your mind. I see no reason to change mine. I cried. It's through.
Ich habe ja schon gesagt, Sie waren schon in Frankreich auch auf Tour gewesen. Im November oder Dezember muss es auch ein Gastspiel in Schweden gegeben
haben, einen Schweden.
Auftritt.
Mhm.
Und es gibt die Anekdote, dass Sie zurückkommen auf den Londoner Flughafen und Cynthia Powell, also die Cynthia Lennon dann schon, also verheiratet mit John Lennon, hat angenommen, das seien Flugzeuggeräusche, aber es war das Kreischen der Mädchen. Also es sei das. Und offenbar ist auch gleichzeitig, also zufällig auf diesem Flughafen gewesen, Ed Sullivan. Also der Gastgeber der Ed Sullivan Show und hat gesagt, oh, das ist wohl doch was mit den Beatles da.
Und der hat sie gleich eingeladen. So. Und Anfang Februar flogen sie nach New York ein, gastierten in dieser Ed Sullivan Show. Ich weiß nicht, das haben irgendwie 30 Millionen Amerikaner gesehen oder mehr. Ganz Amerika war überzeugt, das war der erste große Auftritt. Sie spielten irgendwie 5 Songs und dann waren wirklich, ein Hit nach dem anderen erschien dann ja auch. Sie waren dann innerhalb von in einer Woche waren sie mit 5 Titeln in den Top 5. Also die ersten 5 Titel waren alles Beatles-Songs. Die Capitol veröffentlichte nun nach und nach all die anderen Songs. Und der Erfolg war nicht mehr aufzuhalten. Und ja, sie kamen ja auch der erste Besuch war ja relativ kurz in New York, in Amerika. Dann kamen sie zurück und dann gab es ja tumultartige Szenen auf dem Flughafen. Auch schon in New York, aber auch schon auch in London dann. Also das sind ja legendäre Bilder. Die sie da hatten.
Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when
also dieser Effekt, dass die Beatles, also natürlich mit ihren tollen Songs Leute anstecken, das ist so das eine, dass sie Erfolg hatten dabei. Aber dass es eben nicht nur eine Generation, eine junge Generation ansprach, sondern auch, dass die Erwachsenen nichts dagegen hatten. Kann man das sagen?
Ja, am Anfang waren sie so ein bisschen durch diese ganze Hysterie, sagen wir mal, verunsichert. Aber irgendwie fanden sie ja doch die Jungs sympathisch und eindeutig gute Melodien, gute Songs, gute Hits. Auch wenn sie es vielleicht ein bisschen zu schrill fanden für den erwachsenen Pop-Geschmack, der ja doch sehr, sehr traditionell auch in England war. Also insofern gab es da so eine Zwiespalt. Es gab auch viele Mütter, die Beatles auch toll fanden. Also meine Eltern fanden die Beatles nicht so toll. Ne, ich musste dann erst so noch zu Tricks greifen. Aber das war in England schon ein wenig anders. Aber England und Popkultur ist ja mehr auch eine Einheit. Popkultur ist ja in Deutschland immer was Fremdes gewesen, was sagen wir mal Aufgetürmtes auf unsere nationale Kultur. Insofern, das gehörte in England schon mehr zur allgemeinen Popkultur, zur allgemeinen Kultur. Insofern, und die Engländer mochten ja auch Elvis sehr und auch diese ganzen amerikanischen Stars, aber sie hatten eigentlich nie gedacht, dass eine kleine Band aus Liverpool da den Durchbruch weltweit schaffen könnte.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me. Should not leave a number, but I know who plays the call. Smolko took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who phoned me here from Memphis, Tennessee. Outside, just beyond the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge.
Help me. Ich wollte einmal eine Frage stellen, der Sound der Beatles. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, woher sozusagen die Musiktradition herkommt. Es ist schon auch ein bisschen in der Arktis Kühlschränke verkaufen. Ne? Also ein bisschen an Amerikaner, amerikanische ja. Rock'n'Roll zurückverkaufen. Ja. Ist es nicht auch ein bisschen so?
Ja, aber das Tolle war, deswegen fanden die Amerikaner es ja so gut, da war noch was anderes. Da war es was Frischeres, was Frecheres, was also auch nicht so steril klang. Es klang von Herzen, aus dem Bauch raus. Ich glaube, das war der große Unterschied. Deswegen fanden ja auch die ganzen anderen jungen Musiker in Amerika das so gut. Und die das dann auch nachmachten. Also auch dann die Birds und die ganzen Bands, die dann kamen. Die fanden das wirklich außergewöhnlich. Diese Kombination, die Beatles haben.
Well, how? You say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Is love real? But honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will and you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear.
Die spielten ja nicht nur irgendwelche Fremdstücke nach, die schrieben eigene, großartige Songs, die schrieben Balladen, die schrieben Medium-Songs, die schrieben Rock'n'Roller und immer mit großen, mit sehr, sehr tollen Melodien verbunden und mit schönen Harmonien. Und diese Kombination, die kannten die in Amerika auch nicht. Insofern ist das nicht überraschend, dass das auch dort so erfolgreich war. Also deswegen aber auch die Abkehr und die Abwendung der Plattenfirma am Anfang. Ihr könnt doch nicht mit so einer Musik aus England kommen und glauben, ihr könnt hier Erfolg haben. Das hatten die nicht auf dem Zettel. Also insofern, da brauchte es wirklich die Urgewalt eines, sag mal, manchmal kommen ja Revolutionen von unten, also auch vom Publikum, die das dann gehört haben und eindeutig gesagt haben, wir wollen das und das wird erfolgreich. Das ist ja nicht von oben eine clevere Verkaufsidee gewesen, sondern das kam wirklich von unten, aus der Masse der Menschen, die es auch immer ganz toll fanden, die auf einmal bewegt waren von einer ganz neuen Kultur, von einem neuen Sound.
Jahr 1963 und die Beatles. Das Jahr, ich glaube, das kann man sagen, das Jahr, das vieles veränderte für die Beatles, aber auch für die Popmusikgeschichte insgesamt.
Genau.
Ich glaube, das kann man sagen.
Und man muss schon im Nachhinein sagen, also innerhalb des großen Gesamtkunstwerks der Beatles, das ist ja noch mit extrem viel größeren, besseren Alben vielleicht später dann zu Ende gegangen ist. Für das erste Album, die ersten beiden Alben, ist das wirklich ganz großartig gewesen. Also das sind nicht kleine, dünne Anfänge, wie das bei anderen Bands mal war. Am Anfang merkt man schon, dass sie da unerfahren waren. Nein, hier war vielleicht von Anfang an eine Menge Druck, eine Menge Power, eine Menge Routine und eine große Professionalität am Werke, obwohl die Band so extrem jung war.
I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope.
that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
Beatles im Jahr 1963. Das war das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit dir, Peter Urban. Vielen Dank.
Danke, Oke.
Ein Hinweis natürlich fast überflüssig, ich weiß, aber schadet ja nichts. Hört rein in alles, was wir in der ARD Audiothek versammelt haben. Die Folgen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, zu The Who zum Beispiel oder zu The Police und Sting. Da gibt's einiges, was sich vielleicht noch zu entdecken lohnt für euch. Kritik und Anregungen und Lob, wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne an urbanpop@ndr.de. Ich sag danke und tschüss, bis bald.
Tschüss, herzlichen Dank. Ciao.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you.
SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen.
Was spricht dafür? Was dagegen? Dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört.
Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.